Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Meine Damen und Herren, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Spektakuläre Nachrichten von Monsanto an diesem Abend. Monsanto, das ist das zum deutschen Bayer-Konzern gehörende Pharma- und Agrarchemieunternehmen. Und dieses Unternehmen soll jetzt in den USA offenbar erneut eine enorme Strafe zahlen. Wegen des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup. Es geht um Summen, die kaum noch vorstellbar sind. Verena Bünden für uns in Washington. Was ist denn zu dem Urteil bekannt?
Ja, vor etwa 90 Minuten ist bekannt geworden, dass an einem Gericht in Oakland eine Geschworenenjury wohl zwei Klägern einen Schadenersatz von 2 Milliarden Dollar zugesprochen hat. Es handelt sich dabei um ein Rentnerpaar. Beide sind an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und führen das darauf zurück, dass sie jahrzehntelang das Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat verwandt haben. Und die Anwälte der Kläger konnten damit die Jury offensichtlich überzeugen. 2 Milliarden Dollar, das ist eine Summe, die wir so bei den beiden vorherigen Prozessen noch nicht gesehen haben. Im ersten Prozess wurden dem Kläger zunächst knapp 300 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Das wurde dann aber nochmal auf 78 Millionen Dollar reduziert. Im zweiten Prozess waren es 80 Millionen Dollar. Jetzt stehen diese 2 Milliarden im Raum. Eine neue Größenordnung, wenn auch immer noch nicht letztendlich klar ist, ob es bei dieser Summe bleibt oder ob auch die, wie im ersten Prozessfall, nachträglich nochmal verringert wird.
Wenn man jetzt erst einmal von solchen Größenordnungen ausgeht, was bedeutet denn das für Bayer?
Ja, das sind natürlich für Bayer keine guten Zeichen. Es ist jetzt der dritte Prozess in überschaubarer Zeit, der verloren gegangen ist. Und es sind noch 13.400 weitere Klagen hier in den USA zum jetzigen Zeitpunkt anhängig. Es wird vermutet, dass Bayer und Monsanto jetzt in Berufung gehen, wie auch bei den ersten beiden Prozessen. Wir haben hier ein erstes Statement von Monsanto vorliegen, in dem steht, dass Monsanto Glyphosat als Wirkstoff nach wie vor für nicht krebserregend hält bei richtiger Handhabung. Experten sind sich da auch uneinig und es könnte jetzt aber dennoch sein, dass es einfach sehr, sehr teuer wird, selbst wenn es auf Vergleiche rausläuft, dass es besonders teure Vergleiche werden und dass sich Bayer da womöglich verspekuliert hat. Es ist als Kaufpreis für Monsanto damals sind 66 Milliarden Dollar gezahlt worden. Jetzt steht eben diese Schadenersatzforderung von 2 Milliarden, die von der Jury bestätigt wurde, im Raum. Also da deutet sich doch weiter Ungemach an für Bayer.
Verena Bünden, ganz herzlichen Dank für diese ersten Informationen nach Washington. Säbelrasseln am Persischen Golf. Die USA haben bereits eines ihrer größten Kriegsschiffe, die Abraham Lincoln, in die Region entsandt. Berichte über Sabotageakte an Handelsschiffen im Persischen Golf haben die Staaten dort aufgeschreckt. Die Spannungen zwischen dem Iran und seinen Nachbarn, seit Jahrzehnten ein Dauerzustand, jetzt also eine gefährliche Zuspitzung. Außenminister Maas warnte heute vor dem Risiko einer Eskalation beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, bei dem auch ein Überraschungsgast zugegen war. Michael Grütz berichtet.
So läuft es, wenn sich ein amerikanischer Außenminister bei seinen Kollegen mal eben selbst einlädt. Als Mike Pompeo mittags in Brüssel eintrifft, muss die gesamte Tagesordnung geändert werden. Wir sind im Laufe der Nacht darüber informiert worden. Wir müssen sehen, ob und wie wir ein Treffen organisiert bekommen. Er ist immer willkommen. Unter anderen Umständen würde man Pompeo hier sicher lieber willkommen heißen. Die Spannungen im Nahen Osten nehmen zu, auch nachdem die USA ihren Flugzeugträger Abraham Lincoln auf Kurs Persischer Golf geschickt haben.
Was die Lage vor Ort angeht und die Entwicklung bei den Schiffen, die es dort gegeben hat, mehr als sinnvoll ist, wenn der amerikanische Außenminister das Gespräch zu seinen europäischen Kollegen sucht. Das ist auch gut so.
Es gibt eine wirkliche Sorge, dass es eine nicht beabsichtigte Eskalation geben könnte, die dann in einer wesentlich ernsteren Lage endet. Wie schnell eine solche Situation entsteht, zeigt die Meldung zu einem Angriff auf saudische Öltanker. Die Hintergründe völlig unklar. Aber es könnte einer jener Zwischenfälle sein, die weitere Nervosität schürt. Die EU, aber auch China und Russland sind noch immer empört, dass US-Präsident Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen ist und sie wollen es retten.
Im Moment sehe ich nicht, dass es ein besseres gibt oder auch keine Vorschläge für ein besseres Abkommen. Deshalb ist es, wie ich finde, verantwortlich, an dem, was man hat, festzuhalten.
Trump kündigte mit einem Federstrich, was seine Vorgängerregierung jahrelang maßgeblich mit ausgehandelt hatte. Der Iran sollte keine Atombomben bekommen. Dafür sollten Sanktionen gelockert werden. Zeitgleich verschärften die USA die Sanktionen gegen das Land und drohten allen anderen, die dort Geschäfte machen wollten. Letzte Woche, der Iran droht ebenfalls mit dem Rückzug und stellt ein Ultimatum, um das Abkommen zu retten. Ernst gemeinten Gesprächen würde man sich nicht verschließen, wenn die USA den Ausstieg zurücknehmen. Am Abend verabschiedet sich Pompeo und reist nach Moskau, das ebenfalls das Atomabkommen unterstützt. Wir sind in einer sehr kritischen Situation und wir haben Mike Pompeo gesagt, nun gilt es so zurückhaltend wie möglich zu sein, um jede Eskalation militärischer Art zu vermeiden. Eine freundliche Begegnung? Viel näher gekommen sind sich die beiden wohl nicht.
Ein wichtiger Tag heute in Brüssel also, und bleiben wir noch thematisch kurz bei Brüssel bzw. der EU. Die Wahlen zum Europaparlament rücken näher. Am 26. Mai ist es soweit. Doch viele Menschen in Deutschland messen dem nicht allzu große Bedeutung bei. Wovon unter anderem die sehr niedrige Beteiligung bei den vorherigen Wahlen 2009 und 2014 zeugt. Damals lag sie jeweils bei unter 50%. Und einige fragen sich, ist die Europawahl eigentlich wichtig? Markus Preis hat das einmal kurz erklärt.
EU-Verordnungen und Richtlinien bestimmen über viele Bereiche unseres Lebens. Zum Beispiel, welche Inhaltsstoffe in Kosmetika erlaubt sind, wie viel Energie unsere Haushaltsgeräte verbrauchen dürfen, wie viele Überstunden wir maximal leisten müssen. Und außerdem kann die EU auch Handelsverträge mit anderen Staaten auf der Welt abschließen. Für das Thema allerdings, das Europäer laut Umfragen besonders wichtig finden, ist die EU nicht direkt zuständig. Einwanderung. Die EU-Länder können bei Migration und Asyl zusammenarbeiten, zum Beispiel beim Grenzschutz oder bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Aber vorschreiben kann Brüssel ihnen dabei nichts. In vielen Bereichen jedoch ist die Macht des Europäischen Parlaments in den letzten 10 Jahren stark gewachsen. Es entscheidet über den EU-Haushalt. Ohne seine Zustimmung gibt es weder Verordnungen noch Richtlinien und es wählt den Präsidenten der EU-Kommission. Als bevölkerungsreichstes Land hat Deutschland mehr Sitze als die anderen, nämlich 96. Deutsche Abgeordnete haben deswegen großes Gewicht in ihren Fraktionen, bekommen häufig Führungsposten und haben besonders viel Einfluss auf Verordnungen und Richtlinien. Wir haben also gesehen, das Europäische Parlament bestimmt über viele Dinge unseres täglichen Lebens. Es hat an Macht hinzugewonnen und deutsche Abgeordnete haben besonders viel Einfluss. Würden Sie jetzt immer noch sagen, Europawahl, nein, danke?
Was sich auf diesem Campingplatz in Lüchte abspielte, ist so schrecklich, dass die Details, die wir erfahren, kaum auszuhalten sind. Über viele Jahre sollen hier Kinder sexuell missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Bei den Ermittlungen zu dem Fall kam es womöglich zu gravierenden Pannen. Gegen mehr als ein Dutzend Beschuldigte bei Behörden, darunter 2 Polizisten, wird unter anderem wegen Strafvereitelung ermittelt. Jetzt wurde bekannt, dass die mutmaßlichen Täter kleine Kinder dazu gebracht haben sollen, andere Kinder zu missbrauchen. Heute hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Für die Opfer des Missbrauchs ist das Martyrium damit noch lange nicht vorbei.
Der mutmaßliche Tatort. Mittlerweile wurde der Verschlag abgerissen. Der Missbrauch scheint beendet, doch die Kinder leiden weiter. Reporterinnen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung konnten mit Eltern von Opfern sprechen, ohne Kamera, um die Kinder zu schützen. Eine Mutter betroffener Kinder schildert eindringlich:
Meinen Kindern wurde körperlich wehgetan, denen wurde seelisch wehgetan und sie können es alleine nicht mehr einordnen. Sie schlafen nur noch mit Licht. Sie fangen an, sich selber zu verletzen, schlagen auf sich ein.
Die Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder das Erlebte in einer Therapie aufarbeiten können. Doch das geschieht bisher kaum. Denn vor Gericht ist die Aussage der Kinder ein wichtiges Beweismittel. Eine Therapie könnte die Aussagen negativ beeinflussen. So sehen es die Ermittlungsbehörden. Ein Therapieeinstieg ist aus prozesstaktischen Gründen vor dem letzten Gerichtstermin eher ungünstig, da die Glaubwürdigkeit der Aussage angezweifelt werden könnte.
Wenn ein Kind eine behandlungsbedürftige Krankheit, Störung, Belastung hat, dann geht das Kindeswohl vor und die Therapie vor. Und es kann nicht primär um die Interessen der Strafjustiz gehen. Hier ist oft die Auffassung, man möge die Aussagen der Kinder möglichst rein erhalten und erst therapieren, wenn der Strafprozess gelaufen ist. Das dauert oft aber sehr lange.
Die Behörden sagen aber auch, es liege letztendlich im Ermessen der Eltern, ihre Kinder therapieren zu lassen. Für die ist das aber eine Zwickmühle. Sie wollen ihren Kindern helfen, doch jetzt haben sie auch Angst, dem Prozess zu schaden. Ein weiteres Problem: Die Kinder wurden von der Polizei mehrfach vernommen, bis zu 4-mal. Denn anfangs hat die Polizei Aussagen der Kinder nicht auf Video aufgezeichnet. Auch deshalb sollen Anhörungen wiederholt worden sein.
Ein Kind nach dem anderen bricht immer mehr zusammen, umso mehr sie aussagen müssen.
Die Polizei erklärt, aufgrund der laufenden Ermittlungen und der dadurch gewonnenen Erkenntnisse waren die erneuten Anhörungen erforderlich. Mehrfachvernehmungen, fehlerhafte Durchsuchungen des Tatorts, der Prozess beginnt später als geplant. Eine Zumutung für die Kinder, sagt einer der Opferanwälte.
Und die Opfer werden eigentlich durch dieses Verfahren, wenn man das richtig betrachtet, ein zweites Mal missbraucht.
Und die Angehörigen versuchen sich unterdessen selbst zu helfen, damit die Kinder die Zeit bis zum Prozessauftakt möglichst gut überstehen.
Ich habe denen ein Tagebuch gekauft. Da sollen sie reinschreiben, ihre schlechten Tage oder halt die schlechten Gedanken, die sie haben. Meine Tochter hat schon gesagt, Mama, du willst aber keine Psychologin werden, oder? Ich sag, ich will euch nur helfen.
Einen Mindestlohn gibt es schon. Kommt jetzt die Mindestvergütung für Auszubildende? Ja, wenn es nach dem Willen von Bildungsministerin Karliczek geht. Sie will einen entsprechenden Gesetzentwurf möglichst schnell verabschieden. 515 Euro, mindestens so viel, soll künftig bundesweit jeder Azubi bekommen. Kaum angekündigt, gibt es schon reichlich Kritik an der Initiative. Denn so ein Argument, gerade kleine Betriebe könne eine solche Mindestvergütung überfordern.
Waschen, schneiden, föhnen. Diese Auszubildende möchte Friseurin werden, trotz der niedrigen Löhne. Eine Friseurin im ersten Lehrjahr bekommt aktuell knapp 500 Euro im Monat. In den ostdeutschen Bundesländern sind es durchschnittlich 325 Euro. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung liegt der Friseurberuf damit im unteren Bereich. Das will die Bildungsministerin jetzt ändern.
Auf der einen Seite wollen wir die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, wertschätzen und anerkennen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns weiter die hohe Dynamik in den Betrieben erhalten, gute und hochwertige Ausbildung anzubieten. Und dann muss es natürlich immer auch wirtschaftlich tragfähig sein.
Der Entwurf sieht vor, ab 2020 bekommen Azubis im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro im Monat. Die Vergütung soll weiter steigen, bis 2023 auf 620 Euro. Zudem plant die Regierung Aufschläge für Azubis im zweiten, dritten und vierten Lehrjahr. Grüne und Linke begrüßen den Vorschlag. Es sei unhaltbar, dass gerade in Pflegeberufen Azubis mitunter eigenes Geld zuschießen müssten, um über die Runden zu kommen.
Da darf man sich später dann auch nicht über Fachkräftemangel beschweren, wenn man irgendwie davor die jungen Menschen einfach abschreckt, überhaupt sich für so einen Beruf zu entscheiden. Deswegen Mindestauszubildendenvergütung ist eine überfällige Maßnahme.
Die FDP hingegen befürchtet einen Eingriff in die Tarifautonomie.
Eine gute Vergütung für Auszubildende ist richtig, aber das muss von den Tarifpartnern verhandelt werden und darf nicht durch staatliche Eingriffe reguliert werden.
Nach Ansicht der SPD wird die Tarifautonomie nicht aufgeweicht. Dort, wo es aktuell Tarifverträge gibt, könnten auch weiterhin niedrigere Löhne gezahlt werden.
Es ist so, dass diese Untergrenze gelten wird. Es gibt die Möglichkeit, über Tarifvertrag davon abzuweichen, aber nur, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam zustimmen. Das ist ganz wichtig.
Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks befürchtet, dass die Betriebe weniger Azubis einstellen könnten, wenn die Kosten steigen. Der Gesetzentwurf soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden.
Im fernen Brasilien droht der Volkswagen-Konzern von einem düsteren Kapitel seiner Geschichte eingeholt zu werden. Während der brasilianischen Militärdiktatur waren VW-Mitarbeiter aus dem Werk in São Paulo abgeführt worden. Viele von ihnen wurden gefoltert oder hingerichtet. Indizien deuten darauf hin, dass die damalige VW-Werksleitung politische Regimegegner an die Militärregierung ausgeliefert hat. Für die Überlebenden von damals sind die Folgen bis heute spürbar, psychisch, aber auch körperlich. Sie fordern eine Entschädigung von VW. Und auch wenn immer wieder über ihr Schicksal berichtet wurde, passiert ist bis heute nichts.
Es ist kein normaler Schichtwechsel bei Volkswagen in Sao Paulo. Ehemalige Mitarbeiter verteilen Flugblätter und fordern die Aufarbeitung der dunklen Vergangenheit des deutschen Konzerns in Brasilien. Unter den Demonstranten sind Folteropfer, die in den 70er Jahren auf dem VW-Werksgelände gefangen genommen wurden. Zwei Wachen nahmen mich in Sektor 3 des Betriebsgeländes fest. Später sperrte man mich und andere VW-Mitarbeiter außerhalb des Werkes in ein unterirdisches Gefängnis der politischen Polizei. Vor mehr als 45 Jahren begann das düstere Kapitel der Konzerngeschichte. Während die Produktion auf Hochtouren läuft, verschwinden VW-Mitarbeiter, die meisten Gegner der Militärdiktatur. VW kooperierte mit dem Regime. In den Zellen der Generäle wurden die VW-Mitarbeiter geschlagen. Es gab Scheinhinrichtungen. Die Opfer leiden darunter bis heute. Die Vereinten Nationen fordern von Firmen wie VW grundsätzlich die Wahrung der Menschenrechte. Jedes Unternehmen muss klar prüfen, wenn die politischen Umstände zu Menschenrechtsvergehen auch im Firmenumfeld führen. Genau das tat VW. Der Konzern ließ eine Studie anfertigen und teilt auf Nachfrage mit. Die Studie fand keine Beweise für eine institutionelle Kooperation von VW Brasilien oder der VW-Leitungsebene mit dem brasilianischen Militärregime. Bislang hat der VW-Konzern keine Entschuldigung ausgesprochen und keine Entschädigung gezahlt. Solange sich das nicht ändert, wollen die Folteropfer weiterkämpfen.
Sie war alles, was man in den 50er und 60er Jahren von Frauen erwartete. Hausfrau, Mutter, attraktive Ehefrau, adrett und rassig zugleich. Doris Day. Ein Fräuleinwunder nannte man das damals in Deutschland. Aus heutiger Sicht war es eher ein lebendig gewordenes Frauenklischee. Aber es waren eben andere Zeiten. Und Doris Day hat Millionen in den Bann gezogen mit dieser ihr so eigenen Mischung aus Kumpel und Partnerin. Jetzt ist eine der großen Hollywood-Legenden gestorben. Doris Day wurde 97 Jahre alt.
Hallo, mein Name ist Beverly Boyer und ich bin eine Hausfrau.
Das war die Rolle der Doris Day. Hausfrau, treue Gattin und fürsorgende Mutter. Eine Traumfrau in den biederen 50er Jahren, die immer eine gute Figur machte, ob am Herd oder auf dem Parkett. Sexy, aber moralisch einwandfrei und dabei oft kratzbürstig.
Ich finde sie durchaus nicht fesselnd, sondern widerwärtig.
Ich beschwere mich auch nicht bei der Telefongesellschaft über Ihre Affären.
Ich habe keine Affären, Mr. Elch.
Die passten nicht zu ihrem Filmimage. Dagegen wurden ihr gerne temperamentvolle Wutausbrüche auf den Leib geschrieben.
Carol, bitte.
Feuern Sie mich nicht an!
Geboren wurde Doris Day am 3. April 1922 als Doris Marianne von Kappelhoff im US-Bundesstaat Ohio. In den 50er Jahren stieg sie mit Rock Hudson zum gefeierten Hollywood-Traumpaar auf. Vor ihrer schauspielerischen Karriere arbeitete Doris Day als Sängerin und der Gesang blieb ihr Markenzeichen. So harmonisch wie die Freundschaft mit Rock Hudson lief es in ihren vier Ehen nicht. Nach der letzten Scheidung 1981 galt ihre Liebe nur noch ihren zahlreichen Haustieren. 1968 beendete sie ihre Filmkarriere. Mehr Erotik war nun angesagt und das war nichts für die saubere Traumfrau. Doch hat Doris Day mit ihrer biederen Attraktivität Hollywood über ein Jahrzehnt lang entscheidend geprägt.
What will be, will be. Bisher war der Mai ja nicht wirklich der Wonnemonat, als den man ihn bezeichnet. Vielerorts zu kühl und sehr windig, aber jetzt geht es langsam aufwärts. Morgen wird es erst einmal in weiten Teilen sonnig, noch nicht ganz Badewetter, aber dafür ist es ja vielleicht dann doch noch etwas zu früh. Hier die genaue Wettervorhersage.
Heute Nacht ist es verbreitet klar und trocken. In Alpennähe fällt noch etwas Regen oder Schnee. Im Osten sind vereinzelt Schauer möglich. Am Tag ist es erst oft sonnig. Später wird es in der Mitte und im Süden wolkiger. Von Sachsen bis nach Bayern gibt es Schauer, oberhalb von 1000 Meter noch Schnee. An den Alpen werden 6, am Niederrhein bis zu 17 Grad erreicht. Morgen Nacht Tiefstwerte von 7 bis minus 2 Grad und auch Bodenfrost bleibt ein Thema.
Soweit auch schon wieder das Nachtmagazin. Hier geht's jetzt weiter mit einer Folge des Tatorts. Und Judith Rakers meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:10 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.